D-Radio Wissen. Update.
Der Terroranschlag, der U-Bahn-Treter und der Mordversuch an einem Obdachlosen. In Deutschland und vor allem in Berlin wird über die Sicherheit diskutiert und ganz konkret über mehr Videoüberwachung. Brauchen wir mehr Kameras? Kann Videoüberwachung für mehr Sicherheit sorgen, Täter schneller überführen oder Straftaten verhindern? Und rechtfertigen sie den Eingriff in Grundrechte der Bürger? Das ist eines der Themen im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Neu sind die Forderungen nach mehr Videoüberwachung nicht. Sie kommen fast schon planmäßig früher oder später nach spektakulären Straftaten. Vor allem aber der Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz hat die Diskussion darüber neu entfacht. Rainer Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft, hält mehr Überwachung für wichtiger denn je und ärgert sich über die Haltung der rot-rot-grünen Landesregierung an der Spree. Es sei doch absurd, wenn der Innensenat einerseits um Handyvideos vom Tatabend bittet, selbst aber nichts überwachen wolle, sagte Wendt im Zeitungsinterview. Kritik, die Berlins Innensenator Andreas Geisel nicht gelten lassen will. Der Berliner Senat ist bislang gegen mehr Videoüberwachung und will lieber mehr Polizei auf die Straßen schicken.
Zur Wahrheit gehört auch, dass weite Teile in Berlin schon videoüberwacht sind. Alle öffentlichen Bahnhöfe beispielsweise sind videoüberwacht. Nur Videoüberwachung verhindert solche Taten nicht. Und eine gesamte Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern Video zu überwachen, ist eine große Aufgabe.
Der schnelle Fahndungserfolg nach dem Mordversuch an einem Berliner Obdachlosen für Befürworter ein weiterer guter Grund für mehr Kameras. Die Polizei hatte gestern Videoaufnahmen von mehreren Verdächtigen veröffentlicht, die die Kleidung eines schlafenden Obdachlosen angezündet haben sollen. 6 der gesuchten jungen Männer haben sich inzwischen gestellt, der 7. wurde festgenommen. Für Berlins Polizeisprecher Thomas Neuendorf ist klar:
Hier kann man tatsächlich exemplarisch sehen, dass durch Videoüberwachung Taten nicht verhindert werden, aber Videoüberwachung ermöglichen eben mit den Lichtbildern sehr schnell in eine Fahndung zu gehen und bei guter Qualität der Aufnahmen dann eben auch schnell Tatverdächtige zu ermitteln.
Die Kameras in den Berliner U-Bahnhöfen lieferten in diesem Fall die Anhaltspunkte, die den Ermittlern nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fehlten. Denn im Unterschied zu den Bahnhöfen sind öffentliche Plätze wie der Breitscheidplatz nicht mit Kameras überwacht. CSU-Innenpolitiker Stefan Meyer meint, auch wenn die Videoüberwachung kein Allheilmittel ist, dringend nötig ist sie allemal.
Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Ausweitung der Videoüberwachung, insbesondere an öffentlichen Plätzen und privaten Einrichtungen, die öffentlich zugänglich sind, wie beispielsweise Einkaufszentren oder Sporthallen, abschreckend wirkt für Straftäter vor allem und dass sie aber auch dann, wenn eine Straftat sich ereignet, es erleichtert, diese aufzuklären.
Für Linksfraktionsvize Frank Tempel ist das allerdings zu einfach.
Bei Straßen, Wegen und Plätzen können Täter dem Kamerawinkel jederzeit ausweichen. Sie kundschaften einen Tatort aus, sie wissen, wie sie sich bewegen müssen, dann ist es eine sehr teure, aber sehr hilflose Maßnahme.
Der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar warnt davor, den Terrorismus mit mehr Videoüberwachung bekämpfen zu wollen. Das könne den Terroristen sogar in die Hände spielen, sagte er im RBB.
Selbstmordattentäter legen es geradezu darauf an, Bilder zu produzieren. Und gerade bei Terrorismus ist es ja so, dass diese Bilder dann auch gerne von Medien aufgegriffen werden und damit Angst weiter erzeugen, die genau im Interesse dieser terroristischen Aktivisten ist.
Sinnvoll sei es, besonders gefährdete Orte mit Kameras zu beobachten. Das sei auch jetzt schon möglich. Von einer generellen Überwachung öffentlicher Plätze, wie es Politiker und Verbände fordern, hält Schaar dagegen allein schon aus praktischen Gründen nichts.
Es ist ja nicht damit getan, dass man irgendwo eine Kamera aufhängt und die hängt dann da wie so ein Vogelhäuschen. Da muss es Monitore geben, wo jemand auch tatsächlich raufguckt. Wenn eine Straftat passiert ist, angezeigt wurde, dann muss diese Aufnahme, die dort gemacht worden ist, schnell verfügbar sein. Das alles kostet eine Menge Geld, kostet Personal und da muss man abwägen, wo setzt man dieses Personal sinnvoll ein.
Auch für den Deutschen Richterbund ist klar, es würden ganz überwiegend Personen überwacht, die selbst keinen Anlass dafür geben. Der Chaos Computer Club geht noch weiter und warnt vor einer vernetzten Vollüberwachung. In England sei diese Entwicklung schon jetzt erkennbar. In Verbindung mit Gesichtserkennungssoftware könnten die Behörden dann jederzeit erfassen, wer sich wann wo aufhält und mit wem er sich trifft. Das sei nichts, was man in einer Demokratie wolle und müsse schon im Ansatz verhindert werden. Laut einer YouGov-Umfrage sind aktuell 60% der Bundesbürger für mehr Kameraüberwachung öffentlicher Plätze.
Kein Kommentar. Doch,
Meinung. Ganz so eindeutig wie die Umfrage ist die Meinung im Netz nicht. Da sind die Stimmen noch sehr geteilt. Zu den Befürwortern der Videoüberwachung gehört zum Beispiel User Renfrew auf Zeit.de. Er sagt, natürlich brauchen wir mehr Videoüberwachung. Ich fühle mich deutlich sicherer, wenn ich Videokameras an belebten Plätzen und Straßen sehe. Ähnlich sieht das Nutzer Krebs bei Tagesschau.de. Egal, wo ich bin oder gehe, ich habe überhaupt nichts zu verbergen. Also ist gegen ein Foto von mir nichts einzuwenden. Etwas vorsichtiger äußert sich trauriger Demokrat. Es wird möglicherweise die Aufklärung von Verbrechen begünstigen, aber die Sicherheit wird es nicht erhöhen. Die Gegner der Videoüberwachung sind da noch deutlicher, wie etwa Son Goku. Videoüberwachung führt nur zu einer Verlagerung der Kriminalität an andere Orte. Sie löst zudem ein zentrales Problem nicht. Es gibt schlicht zu wenig Polizisten in Deutschland. Facebook-Nutzer Andreas Hillebrand fragt, Sicherheitswahn. Und wo haben jetzt Überwachungskameras Terroranschläge verhindert? Goldschmiedel schreibt auf tagesschau.de, ich will nicht überwacht werden. Ich will meine Freiheit behalten und das Risiko gehe ich ein.
Was sonst noch wichtig war?
Der bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin getötete polnische Lkw-Fahrer hat offenbar doch nicht mehr ins Geschehen eingreifen können. Die Bild-Zeitung meldet das und beruft sich auf die Obduktionsergebnisse. Demnach wurde dem 37-Jährigen schon mehrere Stunden vor dem Anschlag in den Kopf geschossen. Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass das erst wenige Minuten vor der Attacke auf den Weihnachtsmarkt passiert ist. Es gab Spekulationen, dass der Pole noch mit dem Attentäter gekämpft und so ein schlimmeres Ausmaß des Anschlages verhindert haben könnte. In den vergangenen Tagen hatten sich deswegen zehntausende Menschen im Netz für eine posthume Ehrung des Polen eingesetzt. Laut Obduktionsergebnis ist es zwar möglich, dass der Mann zum Zeitpunkt des Anschlags noch gelebt hat, die Mediziner halten es aber für unwahrscheinlich, dass er noch in der Lage war, bewusst zu handeln und zum Beispiel während der Tat ins Lenkrad greifen konnte. Der Streit um den Wasserwerfereinsatz bei den Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist weitgehend beendet. Vier der damals verletzten Demonstranten haben die Entschädigungszahlungen des Landes Baden-Württemberg akzeptiert. Unter ihnen ist auch der 72-jährige Dietrich Wagner, der durch die Wasserdruckstöße fast erblindet ist. Das Foto, wie er mit blutendem Auge aus dem Stuttgarter Schlossgarten geführt wird, ging um die Welt. Er bekommt jetzt 120.000 Euro.
Ich hoffe, dass die Mahnungen, die man aus dem 30.09.2010 ziehen kann, auch bei der Polizei gezogen werden. Sagen wir mal so, ich bin zufrieden, wobei die 120.000 auch dazu beigetragen haben.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich vor gut einem Jahr bei allen Verletzten entschuldigt. Damals hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart geurteilt, dass der Polizeieinsatz im Jahr 2010 rechtswidrig war und vor allem den Wasserwerfereinsatz kritisiert.
Was noch wichtig wird.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced.
Der 7. Dezember 1941. Die amerikanischen Radioprogramme unterbrechen ihre Sendungen für eine Sondermeldung. Wenige Stunden vorher hatte Japan den amerikanischen Flottenstützpunkt auf Hawaii aus der Luft bombardiert und Pearl Harbor in ein Inferno verwandelt. Völlig überraschend und ohne Kriegserklärung.
About 7:45 is when we saw these first airplanes come in, but
um 7:45 sahen wir die ersten Flugzeuge, aber keiner dachte an Japaner. Wir waren ja nicht im Krieg. Wir dachten an eine Übung. Niemand wurde unruhig. Doch dann war es das Lauteste, was ich je gehört hatte. Eine schwarze Wasserwand spülte uns über das Deck. Und dann erkannten wir die roten Hoheitszeichen an den Tragflächen und sagten, guter Gott, wir sind im Krieg.
Innerhalb von gut 2 Stunden wurden 21 Schiffe der US-Pazifik-Flotte versenkt oder beschädigt, über 170 Flugzeuge zerstört, 2400 US-Amerikaner starben. 75 Jahre später gedenken heute Abend US-Präsident Barack Obama und Japans Regierungschef Shinzo Abe in Pearl Harbor gemeinsam der Opfer von damals. Seine Reise ist eine Art Gegenbesuch. Vor gut einem halben Jahr hatte Obama als erster US-Präsident in Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs von 1945 gedacht. Bei der Gedenkfeier in Pearl Harbor werden auch US-Veteranen dabei sein. Einige von ihnen haben bereits eine Entschuldigung Japans für den Überfall gefordert. Die ist allerdings nicht geplant. Auch Obama hatte sich in Hiroshima nicht für die Atombombenabwürfe auf Japan entschuldigt. Trotzdem werden allein schon die gegenseitigen Besuche als große Schritte zur Versöhnung gewertet.
Und sonst in der Welt?
Eine Nazi-Parade an einer Schule in Taiwan hat weltweit Empörung ausgelöst. Jetzt ist der Rektor zurückgetreten. Er entschuldigte sich bei den Opfern des Holocausts und der Öffentlichkeit, dass er die Parade vom letzten Freitag genehmigt hatte. Bilder und Videos davon waren im Netz aufgetaucht. Sie zeigen Schüler in Nazi-Uniformen. Ein Lehrer steht in einem selbstgebauten Panzer aus Pappe und zeigt den Hitlergruß. Die Geschichte in Symbolik der NS-Zeit taucht immer wieder in Südostasien auf. Hitler wurde zum Beispiel schon für Werbekampagnen benutzt. Und in den 90er Jahren gab es kurzzeitig ein Lokal namens Nazi-Bar in Taipeh. In Saudi-Arabien haben Männer das Recht, ihren Ehefrauen, Schwestern oder Töchtern vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das nennt sich Vormundschaftssystem und ist einmalig in der Welt. Jetzt muss ein Aktivist, der gegen dieses System kämpft, ins Gefängnis. Er war beim Plakatekleben in einer Moschee erwischt worden. Außerdem soll er bei Twitter für Gleichberechtigung geworben haben. Tausende Landsleute unterzeichneten seine Petition, dass das Vormundschaftssystem abgeschafft werden soll. Ein Gericht verurteilte den Mann zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe. In Saudi-Arabien gelten strenge Regeln für Frauen. Sie dürfen zum Beispiel kein Auto fahren. Außerdem kann eine Frau nur aus dem Gefängnis entlassen werden, wenn ihr männlicher Vormund sie abholt. Tut er das nicht, kommt sie nicht frei, sondern in ein staatliches Heim. In Mexiko haben Eltern für den 15. Geburtstag ihrer Tochter Ruby eine besonders großzügige Einladung verschickt. In einem Video ermunterten sie jeden zum Besuch der Party. Eine Gastfreundschaft, die sie schnell bereuten. Der Clip ging nämlich viral und insgesamt sind mehr als 10.000 Menschen dieser Einladung gefolgt. Als Vorsichtsmaßnahme hatten die Behörden Rubys Party auf ein offenes Feld verlegt und wollten Sicherheitspersonal bereitstellen. Zuletzt war sogar eine Fluglinie auf die Feier aufmerksam geworden und bot ermäßigte Tickets für die Anreise an. In Mexiko und in anderen lateinamerikanischen Ländern wird der 15. Geburtstag eines Mädchens traditionell groß gefeiert. So groß wie der von Ruby, aber nicht ganz. Eine ganze Industrie lebt von dem Brauch, der Milliarden an Umsätzen sichert durch DJs, Köche, Kellner, Ausstatter und Fotografen.
Wissensnachrichten.
Wintersmog in China. Der bedroht aktuell 460 Millionen Menschen, vor allem im Norden des Landes. Und Wissenschaftler rätseln, warum der Smog auch im Winter so extrem ausfällt. In diesem Winter sogar am schlimmsten überhaupt, obwohl Smog ja eigentlich ein Sommerproblem ist. Katrin Silker aus den Wissensnachrichten. Wie entsteht denn diese riesige Smogwelle, die sogar schon auf den Satellitenbildern zu sehen ist?
Im Allgemeinen entsteht so eine extreme Luftverschmutzung durch die Bildung von Sulfat in der Luft. Das ist ein ganz interessanter chemischer Prozess. Smog besteht aus Aerosolpartikeln unter anderem. Das sind Schwebstoffe in der Luft. Und darin bildet sich unter Lichteinfluss vermehrt Sulfat. Im Sommer bei viel Licht sind deswegen die Smogwerte oft hoch. Und jetzt haben die Forscher zum ersten Mal beobachten können, ohne Sonne wird auch viel Sulfat gebildet. In diesem Wintersmog zum Beispiel jetzt in Peking und im Norden von China. Und zwar in dem besagten Schwebteilchen in der Luft. Darin reagieren zwei bekannte Übeltäter. Giftige Stoffe, die auch aus Dieselautos ausgestoßen werden, die da heißen Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid. Die sorgen für eine schnelle Sulfatbildung in der Luft. Ja, und deshalb jetzt der starke Smog, auch im Winter.
Okay, und was ist das Gefährliche an diesem Sulfat?
Der Stoff setzt einen sich selbst verstärkenden Mechanismus in Gang. Also mehr Sulfat in der Luft verursacht mehr Partikelbildung. Dadurch können die Aerosolpartikel mehr Wasser aufnehmen. Das fördert wieder die Sulfatproduktion und das bindet mehr schädliche Partikel und so weiter. Die Smogwolke wächst also und wächst und wächst und zwar wie in einem Teufelskreis.
Okay, und wie kommt man da wieder raus?
Wir und die Chinesen vor Ort vor allem können und sollten weniger Auto fahren. Wir sollten nicht auf offenem Feuer kochen oder damit heizen. Wir sollten uns von den Kohlekraftwerken verabschieden, die Strom produzieren und stattdessen halt umweltneutrale Energie herstellen. Denn aus all den Quellen zum Beispiel geraten die Stickstoffoxide und Schwefeloxide in die Luft, die Sulfat bilden. Und der entstandene Feinstaub gefährdet unsere Atemwege, er reizt die Haut und kann auch Krebs verursachen, weil er über die Lunge ins Blut gerät. Bis das alles umgesetzt ist mit keine Kohlekraftwerke mehr und so weiter. Viel Fahrradfahren und auf Wind hoffen, der den Smog hoffentlich wegbläst.
Okay, Stichwort Fahrrad. Einer, der uns da mühelos überholen kann, ist der Gepard. Noch zumindest, denn der Gepard ist bedroht.
Genau, die Zoologische Gesellschaft London hat den Gepardenbestand untersucht. Es gibt demnach nur noch 7000 Tiere auf der Welt. Und damit ist das schnellste Tier an Land stärker vom Aussterben bedroht als gedacht.
Vielen Dank, Katrin Silke.
Wetter.
In der Nacht regnet es im Nordosten und ganz im Osten. Ab 400 Metern Höhe kann es auch schneien. Im Westen und Süden ziehen nur einige Wolken durch und es bleibt trocken. Achtung, Glättegefahr, denn die Temperaturen sinken auf 6 bis minus 4 Grad. Morgen ist es sonnig im Westen und Süden, wenn der Nebel sich verzogen hat. Sonst viele Wolken. Im Osten wird es weiter regnen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.